Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Da ist jeder falsch, der sagt, nein, wir konzentrieren uns nur auf das Bessere. Ja, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann kann ich kein Besseres machen, weil ich keinen Vergleich habe. Dann darf ich das Wort besser nie in den Mund nehmen. Dann sage ich einfach, okay, wir machen einfach nur einen Soll-Prozess-Workshop. Ob es besser oder schlechter ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind die drei Prozessphilosophen. Heute ganz am Morgen, am 20. Mai, zu unserer 50. Episode. Oh Mensch, Leute, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich Christoph wieder sehe, der wieder ein bisschen fitter ist. Und ich sehe noch vor mir einen müden Matusch, der gestern ein langes Meetup hatte. Ich glaube, wir haben viel zu diskutieren und viel zu erzählen. Christoph, erzähl mal kurz, wie geht's dir? Und dann gehen wir zum Matusch.
Ja, geht so. Es war ja keine Erkältung, wie ihr geschrieben habt, sondern wir haben alle fünf gleichzeitig Magen-Darm gehabt.
Das ist ja noch schlimmer.
Also ja, vor allem gleichzeitig ist halt Katastrophe.
So viele Toiletten hast du nicht, oder?
Ja, aber wir haben genug Kübel. Unglaublich. Es ist nicht so spannend, wie es sich anhört. So
das ist definitiv nicht spannend.
Im Akkor in die Kübel kotzen. Aber ja, und jetzt sind halt Nachwirkungen mit Fieberblasen und dazu kommt, crazy, dass ich ja Allergiker bin. Aber passt alles soweit.
Wohnst du nicht in so einem kleinen Dorf draußen?
Ja, ja.
Das ist das Beste für Allergiker.
So, ja. Ich glaube, das ist das Schicksal von Männern. Entweder sie haben Katzenallergie und ihre Frau hat trotzdem eine Katze oder sind halt Allergiker und müssen am Land wohnen.
Ja, also, was soll ich sagen? Gute Besserung euch allen. Bei dir wird es nicht helfen, du musst mit Pillen helfen. Also das ist das, ich bin auch Allergiker, deswegen weiß ich, wie das ist. Ich bin aber so saisonell und jetzt aktuell geht's. Aber ich wohne auch nicht so weit draußen.
Mir tut wirklich leid, also ich bin verschont, weder von Allergie, ich bin so ein altes DDR-Kind, ich habe weder Allergie, noch habe ich eine Frau mit Katze, wo ich allergisch bin, also easy.
Ja, aber du musst dir vorstellen, weißt du, der Daniel macht mir gerade dann immer Fenster auf, wenn halt die meisten Pollen hier reinfliegen. Und ich sage, willst du mich töten oder was willst du mit mir? Bei mir ist das Problem tatsächlich, dass wenn das einmal anfängt, dann ist die ganze Saison schlecht. So, ist bei mir. Wenn ich das überbrücke, ich verstecke mich quasi wirklich geschlossen oder sowas und halt gerade, ich weiß gar nicht, aber das war vor einem Monat, glaube ich, so April. Und dann ist das drüber, dann habe ich nicht so viele Probleme. Und gerade in April, dann kommen Anfragen. Gehen wir nicht in Alpen? Sagen, nee, also ist mir egal, wie viel Sonne da ist und wie viele schöne Tiere da ist rumlaufen und Vögel etwas machen und wie viele Blumen da kommen und wie schön die Bäume sind. Ich gehe auf keinen Fall draußen. Aber
Leute, wir haben auch eine Stelle offen. Wenn jemand Bock hat, den Podcast zu schneiden und 700 Schniefer von Matus rauszuschneiden, ihr dürft euch gerne bewerben.
Ich hab schon einen gefunden, der nächstes Mal, wenn du hier bist.
Spaß, dann, ich weiß doch. Dann, kann man sagen. Aber ich wollte nur noch mal kurz zu dem Podcast-Aufnahmen und schniefend und die Pollensituation. Aber es passt. Wie war das Meetup gestern? Matus, du hast, glaube ich, auch ganz viel zu erzählen.
Na, wie geht's dir, bis ich dazu komme?
Boah, ich habe gerade ein spannendes Projekt, ehrlicherweise. Bin in der Amtsdigitalisierung unterwegs. Ich habe lange nicht mehr so viel Papier, so viele Stempel und Unterschriften in Stempeln gesehen. Also wie oft kann man bitte ein und die gleiche Sache unterschreiben lassen? Aber macht Spaß. Also es ist super spannend, es sind super coole Prozesse. Ich würde sagen, man nimmt sehr viel mit. Kreditoren, Debitoren sind meine neuen Freunde und also, klappt. Macht Spaß, also, ja.
Sehr cool. Ja, es war super. Also, die Leute von...
Wie viele Leute waren da?
So, die Leute von Process End haben uns wieder gehostet. Also, die mich kennen, wissen, dass ich hinter einem BPM Meetup, ein Community, wenn sie die einfach sich bewegt, die halt idealerweise auch Location jumpt und die halt sehr offen ist, was die Themen und alles angeht. Und diesmal hat die Lena, das sehr, sehr gut organisiert. Bei Prozessant, sie hat mir gesagt, lad 30 Leute ein, das heißt in Meetup dann 40, sorry Thomas. Und meistens kommen dann halt 20. So. Das ist der, eine Kiste war wirklich voll. Also es war komplett voll. Es war super. Also der Kasper war da.
Cool.
Das habt ihr beide mitbekommen. Also Kasper von den anderen Podcasts, von Celonis. Ich meine, der ist irgendwie, was hat er gewonnen? Top 25 Torts Leader. Und dann kommt er zu so einem kleinen Meetup.
Influencer.
Ja, ja. Und ja, ich finde es ultra cool, weißt du. Und dann kommt er da rein. Du kennst, wie ich Leute introduce, wenn die mich nicht zerstören. sag ich, pass auf, normalerweise redet er nur in Allianz Arena vor 70.000 Leuten. Aber heute hat er Probe-Mieter bei mir. Er darf erstmal bei 40 anfangen. Nächstes Mal vielleicht zu 100. Nein, es ist Kaspar war richtig genial. Also wir kennen ihn ja so irgendwie. Ich glaube, wir haben ja einmal mit ihm gesprochen und immer wieder chatten wir. Und ich habe mich ultra gefreut, dass er gekommen ist. Ich glaube, die Leute hinter diesem Process Intelligence, weil gestern war Thema Process Intelligence, haben sich super gefreut. Und er hat gemeint, es war echt cooler Event, weil was mir immer am Meetup Spaß macht, da kommen meistens wirklich Leute aus unserer Branche so.
Leute, ja, und total auch unterschiedlich. Also ich finde, das Spannende ist, auch wenn man sich im Prozessmanagement bewegt, hat es irgendwie auch immer einen branchenspezifischen Flavor. Und also es ist quasi irgendwie so, jeder hat auch einen anderen Ansatz. Es gibt unterschiedlichste Wissensstände. Ich finde, die Leute, die zum Meetup kommen, sind schon irgendwie anders motiviert, ne? Also sie haben ja auch Lust, Wissen zu teilen, Wissen aufzusaugen. Die Gespräche sind meistens sehr, es ist nicht so krass oberflächlich. Also ich finde es super cool. Ja.
Ja,
ich bereue es sehr, nicht da gewesen zu sein. Das ist hat gestern Abend geblutet.
Hast du auch was zu bereuen? Weil ich musste dann für euch immer, wo ist der Christoph? Also die Frage habe ich auch öfter bekommen, wo ist der Christoph? Weißt du, man sucht
ihn. Verstehe ich gar nicht, warum.
Die Leute suchen ihn dann und dann halt später kommt dann noch jemand so, wo ist der Daniel? Und wo sind die zwei? Ich bin der einzige Philosoph hier heute.
Willst du gelten? Also, mach dich selten.
Ach, nee, dieser arrogante Blick gerade, Christoph, und dann noch der Blick.
Das ist kein arroganter Blick, ich versuche meine Allergie zu unterdrücken.
Es war kein arroganter Blick, aber ich meine, der Prozesswissen muss eigentlich so sein.
Er hat es genossen. Ja, er hat es einfach genossen gerade. Oh.
Nein. Ich habe allen gesagt, dass du nicht könntest, Christoph, alles gut. Also, nee, also es war echt gut. Vortrag von Kasper war sehr... sehr spannend, weil ja man.
Worüber hat er erzählt?
Über Process Adherence. Die haben das so einen Teil bei. Also, genau, wenn man die Historie von Kasper kennt oder auch nicht, dann weißt du, dass er eigentlich vom Prozessmanagement gekommen ist. Also, der ist ja viel näher an, glaube ich, so an dir, Christoph, und an mir als an Process Mining. Nicht deswegen, weil Process Mining jetzt eine bösartige Disziplin wäre oder sowas, aber der kommt eher von diesem Prozessmanagement, wie man Lösungen macht. Der war bei unterschiedlichen Unternehmen, wo er Prozesse...
Software AG und so auch, ne?
Genau.
War ja schon alle möglichen großen Stationen durchlaufen.
Ja, genau. Und ich glaube, deswegen kann die sich auch mit den ganzen Jungs da in diesen Podcast-Branche. Und der ist... Ja, ich mag seine Sicht an Prozesse und alles. Und das macht für mich wieder halt, sag ich mal so, diese Prozess-Mining oder Prozess-Intelligence-Thema noch interessanter, weil er die halt einfach von anderer Seite einnimmt. Er sagt,
lass mich mal kurz, war das nicht so, dass er uns erzählt hatte, dass er zu Celonis geholt wurde, genau um Prozessmanagement auch in die Celonis-Welt einzuführen? Also, er ist doch da Head-Guru von Celonis für BPM und wie integriere ich die, sie haben halt Integromat und Symbio gekauft, die ja quasi so Prozessmanagement-Suite sind, dass sie kein SAP werden, also jetzt mal böse gesagt, dass wo quasi alles so krass zerstückelt ist, wurden sie, warte mal, ist es nicht Thorsten Schwarz gewesen, der auch noch quasi mit Kasper das macht?
Also, lassen wir ihm das dann halt erzählen, wenn er kommt, irgendwann. Okay. Das war auch gestern angesprochen. Ich würde eher, also ich sag, in meinen Augen hat er sehr, sehr gute Vision, die mir ultra gefallen. Aber du weißt, ich kann mich für alles begeistern, was rund um Prozesse ist. Also das, ich kann mit jedem auch sehr lange diskutieren. Mir gefällt sowohl die Ansicht von Roland als auch von Russell, als auch von JM und auch jetzt mit Kaspar. Und eigentlich die einzige Frage ist, dass ich nicht noch dann später mit ihm irgendwie ein, zwei Stunden diskutieren könnte. Aber wir waren so müde beide. Und wie gesagt, der Vortrag war darüber, was ich sehr cool finde, und ihr könnt dann die Folien haben. Dass er sagt, naja, du kannst auch nicht unbedingt meinen, wenn du nicht weißt, wie die Prozesse aussehen sollen. So, das finde ich sehr cool.
Okay.
Und die Idee war, der hat auch so eine schöne Pyramide gehabt. Mit den, und er hat sehr gute Analogien gebracht. Das heißt nichts für dich, Daniel, weil du Analogien hast, aber er hat die sehr, sehr gut rübergebracht. Dass man eigentlich halt Prozesse hat, die einfach da sind und man weiß es gar nicht, oder dann hat man Prozesse, die vielleicht nur benannt sind, das war quasi die zweite Stufe von Pyramide, dann hat man die Prozesse, die dokumentiert sind, und dann irgendwann später sind auch die Prozesse, die man ja versucht zu verbessern, so.
Ja.
Quasi die Pyramide. Und er hat auch ganz klar gesagt, naja, also an sich musst du irgendwie zu dokumentierten Prozessen kommen, damit du die, naja, meinen kannst und analysieren kannst, weil wenn die nicht dokumentiert sind, dann weißt du doch gar nicht, was du meinen sollst. Ja. Und das war sehr spannend, und deswegen kommt die eigentlich von der Idee, ja, wirft nun nicht nur einfach Daten, sondern überlegt mal, wie der Prozess aussehen sollte. Dann lass uns analysieren und dann vergleichen wir, wie der wirklich aussieht und was können wir für die Optimierung machen. Und die Idee, aber das habe ich, glaube ich, auch bei Rasse schon gehört, also Rasse spricht sehr viel über sowas wie Prozessrepository, ne? Also wie man eigentlich dann Prozesse irgendwie zusammenbekommt. Und die Idee, dass du halt dann die Prozesse siehst und irgendwie auch Live-Info bekommst und so weiter, das finde ich eigentlich sehr interessant. Also würde ich mir gerne anschauen. Genau. Also was die jetzt gerade halt so umtreiben in der Welt, ist diese ganze Object-Centric. Das kennst du, Daniel. In unserer Nähe haben wir einige Prozess-Minings, Prozess-Intelligence-Leute, die mit Celonis arbeiten und die von diesem case-zentrierten Prozess-Mining zu Object-Centric jetzt entweder switchen oder sich das anschauen oder nicht switchen oder sich das nicht anschauen, was auch immer. Ich finde es einfach die Sicht von Kaspar für mich, weil ich von den anderen Welt komme, viel, viel cooler, weil das einfach viel mehr Sinn macht.
Der wird auch ganz bald einen sehr, 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 sehr spannenden Podcast geben.
Ja. Ja, also sehr, ich glaube, es wurde auch dir gefallen, Christoph. Das war echt cool. Hat auch ein ziemlich cooler Spruch rausgebracht. Die Alvine war auch da, damit man halt alle Leute erwähnt. Und Pascal war auch da, also die waren alle da. Und dann hat er auf einmal auf die Folie gehabt, da wird kein AI ohne, also das war in Englisch, ne, aber es würde kein KI sein ohne PI. No AI without PI.
Das muss man jetzt also merken lassen. Okay. Wir lassen das jetzt einfach mal wirken. Christoph?
So, jetzt kannst du deine Meinungen dazu sagen.
So, ja, ich würde sagen, es wird kein, weiß nicht, nachhaltig erfolgreiches KI geben ohne PI. Das würde ich sagen. Weil es wird definitiv Leute geben, die einfach KI jetzt überspitzt gesagt planlos einsetzen. Aber wir wissen, was Kaspar da gemeint hat. Was ich super interessant finde, und es gibt ja auch einige sogenannte Experten, zumindest in der LinkedIn-Bubble, die ja behaupten, ja, wieso sollte ich überhaupt den Ist-Prozess anschauen und analysieren? Ich schaue mir einfach nur an. Ich kümmere mich nur um den Soll-Prozess. Und Kaspar ist logischerweise komplett richtig. Weil wie soll ich einen erfolgreichen Soll-Prozess entwickeln, wenn ich nicht weiß, was so quasi jetzt der Ist-Stand ist? Und das, was passieren kann, ist, dass ich einen Soll-Prozess habe, der geschissener ist als der Ist-Prozess, weil ich mir nicht angeschaut habe, wie der Ist-Prozess eigentlich ist. Das heißt.
Und ich finde auch, es ist so krass, wenn man gerade mit Organisationen spricht, die noch nicht, sagen wir mal, das jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal mache und man nicht erst mit den Mitarbeitern wirklich auch nochmal wirklich über diesen Ist-Prozess diskutiert, verliert man sich in der Entwicklung des Soll-Prozesses so oft so krass in Diskussionen, weil noch nicht so eine gemeinsame Verständnisgrundlage von Prozessen, von dem aktuellen Doing geschaffen wurde. Also Irgendwo, ich finde, man, auch wenn das manchmal ein bisschen länger und aufwendiger ist, erstmal mit dem Sollprozess zu starten, habe ich das Gefühl, dass man damit viel, viel, viel schneller, nee, sorry, mit dem Ist-Prozess zu starten, kommt man viel, viel schneller zum Sollprozess, weil die Leute dann auf einer gemeinsamen Basis sind und bessere Ideen entwickeln, als immer gleich noch von der Vision zu reden und sich in, sagen wir, Diskussionskreisen zu verlieren.
Aber ich glaub, das ist halt sehr stark abhängig davon, in welchem
Wie
Zustand du
erfahren
dich,
die Leute sie sind?
wie
Ja.
erfahren die Leute sind und in welchem Zustand du dich befindest. Also nehmen wir jetzt
Ja.
an, dass dein Prozess einfach wirklich scheiße ist. So. Und du sagst, okay, jetzt holen wir uns einfach ein Digitalisierungstool, was auch immer, und wir wollen den Prozess jetzt einfach knallhart verbessern, diesen kompletten Redesign. So. Und du hast Leute, die wissen, wie was an der aktuellen Prozess dich stört und alles. Und du versuchst das jetzt quasi in einem riesen Workshop oder Projekt, was auch immer, verbessern. Dann nimmst du quasi Erfahrung von einem Ist-Prozess und gehst du in Soll. Ich finde es eigentlich okay. So. Was manchmal einfach blöd ist, ist, wenn du nicht diese Erfahrung hast und auch nicht unbedingt halt darauf denkst, dann wird auch der Soll-Prozess nicht so gut. Also ich habe jetzt einige Projekte gesehen, die wirklich auf der, wie sagen wir das, auf der grünen Wiese gestartet haben. Die haben wirklich angefangen, haben gesagt, nein, das ignorieren wir alles. Du fragst aber, was war da falsch? Nein, ignorieren wir. Wir reden nicht darüber, was war. Es wird besser. Und dann machst du einen Sollprozess und in 2 Jahren findest du heraus, okay, hier haben wir Lücken, da haben wir etwas, da funktioniert noch nicht so. Oh, das hätten wir anders designen müssen am Anfang. Und das ist normal, weißt du? Ich will damit nicht sagen, das ist falsch, das ist richtig, wie auch immer, aber das ist normal. Auch ein neuer Prozess, auch ein verbesserter Prozess musst du immer optimieren. Und das vergessen die. Das ist unglaublich. Also du kommst so oft auch zu neuen Lösungen, die irgendwie 2, 3 Jahre da sind. Und jeder ist halt so, naja, wenn wir das jetzt machen, dann ist das fertig. So wie, weißt du, die früheren Autos. Du hast einfach ein Auto gebaut, 20 Jahre läuft das Ding. Nein, das funktioniert einfach in unserer Welt nicht. Du musst immer noch da gehen, weil du irgendwo auf dem Weg halt ein paar Ausnahmen gemacht hast, du hast ein paar Workarounds gemacht und so. Und was dann halt noch häufiger passiert, das ist sehr spannend. Ich fand es deswegen auch beide, also der Kasper hat sehr viele Beispiele gebracht und da war auch noch der Simeon vom Prozessen, der hat auch ein paar Beispiele gesagt. Und die meisten Managers, das ist jetzt wirklich negativ gedacht, neigen dazu, der coolste Prozess zu automatisieren, weißt du? Nimm dir einfach den besten. Dann nimm dir ein RPA oder Process Automation oder Process Mining, weil da kommen halt einfach sehr viel. Das ist aber nur Anfang. Damit sollst du eigentlich die Leute anschieben, dass die motiviert sind, dass du Erfolg hast. Und wenn du nicht komplette Organisation umänderst, langfristig, dann verändert sich gar nichts. Und das haben die auch selber gesagt, wenn du halt einfach entweder den Prozess nicht kannst, wird die Analyse auch nicht so einfach und die Ergebnisse werden nicht so zufriedenstellend und so weiter. Und wenn du jetzt einen Prozess automatisierst, wo du von mir aus wirklich auch Geld rausgeholt hast, wird es langfristig überhaupt nichts verändern. Und deswegen finde ich, wie gesagt, diese Kombination, was die jetzt machen, dass du halt mit Mining startest und du startest mit dem Besten, weil das ist halt so diesen Motivationspush, weißt du? Erster Erfolg und alles. Aber danach musst du langfristig denken, okay, was machen wir jetzt? Also nehmen wir weitere Prozesse an, nehmen wir vielleicht auch die, die nicht so viel mit, weißt du, optimieren. Und das hat so ein bisschen großer und ja, ich finde es super spannend.
Ich glaube, du vereinfachst es ein bisschen zu sehr, Matusch. Also erstens, wenn ich ein Projekt habe, wo es darum geht, einen Prozess zu verbessern, verbessern ist ja ein relatives Wort. Das heißt, ich brauche irgendwas, um zu sehen, okay, ist es jetzt besser? Ich brauche irgendeinen Stand. Das heißt, und da muss ich sagen, da ist jeder falsch, der sagt, nein, wir konzentrieren uns nur auf das Bessere. Ja, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann kann ich kein Besseres machen, weil ich keinen Vergleich habe. Dann darf ich das Wort besser nie in den Mund nehmen. Dann sage ich einfach, okay, wir machen einfach nur einen Soll-Prozess-Workshop. Aber
Da stimmen wir dir beide zu.
ob es besser oder schlechter ist, kann ich per se nicht beurteilen. Und ich sage jetzt nicht, man braucht eine super detaillierte Ist-Prozessaufnahme. Es wäre schon mal hilfreich, wenn ich weiß, okay, wie viel Ressourcen verbrauche ich? Wie viel, weiß nicht, Umsatz generiere ich? Wenn ich zumindest die KPIs von dem Prozess habe und die groben Schritte habe. So, dann, was das Thema Optimieren geht. Erstens, ich behaupte, Automatisierung ist nur ein Teil von Optimierung generell. Und ich weiß, ich bin da jetzt vielleicht so ein Haarspalter oder so, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Optimierung nicht unbedingt Automatisierung ist. Weil das, glaube ich, ist dann auch oft so ein
Voll,
Fehler,
definitiv.
Dass dann Manager kommen und sagen, ja, wir automatisieren den Prozess und automatisch glauben, weil dann ist er perfekt optimiert.
Wir können ja mal
und
noch
warte,
eine Frage, die na, wir
warte,
gleich
warte, 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 lass ihn ausreden, lass ihn ausreden. Nein, nein, lass
ich
ihn
halt
ausreden.
Durch. Warte. Gibt's ganz kurz, gibt's ein gemeinsames Verständnis von Automatisierung draußen in der Welt? Weil gefühlt auch jeder, wirklich jeder, was anderes unter Automatisieren versteht. Das finde ich auch ganz geil. Da wäre geil, wenn wir es einmal schaffen, eine gemeinsame Definition zu schaffen. Bumm.
So, okay, und Christoph, du kannst weiter. Und der dritte Punkt. Ich würde tatsächlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen, also ich würde so ein bisschen, wie sagt man, Staffel das sehen, so dieses Thema, okay, ich nehme einen Prozess her, mine ihn und dann automatisiere ich ihn. In Wirklichkeit ist es so, okay, speziell bei Process Mining, du schaust dir halt idealerweise End-to-End-Prozesse an oder irgendwie einen halben End-to-End-Prozess, also große Prozessschritte und dann entdeckst du zum Beispiel, okay, weiß nicht, bei Recruit to Onboarding, irgendwo bei der Vertragserstellung, da verlieren wir extrem viele Leute, da verbrauchen wir extrem viel Zeit, da kostet es viel, da laufen die KPIs in die Höhe. Dann schaue ich mir den Prozess im Detail an und eventuell gar nicht mehr mit Process Mining, sondern ich analysiere einfach und automatisiere eventuell Teilschritte dort, um den Prozess insgesamt besser zu machen. Das heißt, es ist nicht so, also es ist nicht so einfach, leider Gottes, dass ich irgendwie einen End-to-End-Prozess Process meine und dann sage, passt, wir können diesen Prozess automatisieren daraufhin. Jetzt.
Ja.
Nur, dass das für unsere Zuhörer klar ist.
Ja, und das so wie du sagst, dass man, aber ich bin immer noch der Meinung, dass man vergisst, dass man dann halt die Schleife machen muss.
Weißt du? Oh ja,
also das ist halt einfach.
Es muss halt
das
auf
ist,
KPI,
macht der,
KPI
oh, das ist unglaublich, weißt du? Du kommst dann in einen Prozess, dann verbesserst du ihn und du endest quasi irgendwo da auf den, okay, jetzt haben wir etwas und dann sagst du, okay, springen wir in einen anderen Prozess. Und du sagst, nein, also eigentlich musst du ihn doch verbessern. Also irgendwie zwei, drei Schleifen brauchst du fast immer.
Ja, aber
du hast fast immer zwei, drei Schleifen und idealerweise hast du immer die Schleife und du hast immer einen Prozess-Owner und das ist genau das, was eigentlich selten passiert.
Aber ich vergleiche, also ich sehe das so wie unsere Politik. Die sind halt die Manager, die arbeiten halt auf irgendeinen Bonus raus, also jetzt nicht alle logischerweise, aber ein Großteil, und sagen, okay, ich zeige einfach, dass wir in diesem Jahr drei Prozesse verbessert haben, kassiere meinen Bonus ein und nächstes Jahr habe ich andere Ziele. So ähnlich wie in der Politik, die wissen, sie sind für 4 Jahre jetzt an der Macht, schauen, dass so viel umsetzen für die Lobbyarbeit wie möglich, damit schön Taschengeld bekommen und dann ist es der nächste, ja. Dann ist ja wurscht.
Sonst hätten wir doch nichts zu tun, Jungs. Das wäre doch sonst langweilig für uns. Es ist doch okay. Das ist, es könnte besser laufen. Es wäre bestimmt für alle ein bisschen cooler, wenn es besser laufen würde, aber sonst hätten wir doch alle nichts zu tun. Das wäre doch langweilig. Deswegen alles gut.
Ja, also deswegen sagen wir so, es ist da noch viel zu tun und wie gesagt, es war von beiden Seiten sehr cool, also beide Vorträge waren sehr gut, Gespräche danach. Also ich habe noch ein Thema mitgebracht und zwar in den Vorträgen war eine sehr nette Dame und die hat gefragt, wie sehen die das halt bei den HR-Prozessen? Und ich weiß gar nicht, was der Kasper da gesagt hat, aber die war quasi so interessiert, wie könnte man eigentlich HR-Prozesse ändern. Ich weiß, dass ich aber dann später mit ihr gesprochen habe. Und dann hat sie mich gefragt, okay, und wie oft geht ihr zu, wie oft bekommt ihr Anfragen auf HR-Prozesse? Und ich sage, eigentlich gar nicht. Ja, warum? Ich sage, naja, weil sehr wahrscheinlich die meisten Leute, meine persönliche Einschätzung, sehr wahrscheinlich die meisten Leute HR auf als Ende der Lieferkette sehen. Das heißt, Das ist so weit unten, um damit zu optimieren, dass die das erstmal komplett ignorieren, weißt du? Und halt erstmal mit anderen Prozessen starten und da ist HR, wird einfach vergessen, weißt du? Das ist einfach, also ich habe selten gesehen, dass man HR-Prozesse verbessert.
Nee, da würde ich dir ein bisschen ehrlicherweise widersprechen, weil HR hat so eine Disruption erlebt, jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren, mit so Software wie Personio und Co., die quasi out of the box so krass die Prozesse einmal umgelegt haben, dass das jetzt meistens vielleicht nicht ein Use Case ist für dieses klassische große Prozessmanagement, aber die schon einen krassen Switch erlebt haben oder Optimierung der Prozesse durch, ich komme gerade nicht auf die zweite und dritte, die Nebenpersonen okay. noch.
Ach so.
Also quasi Personio hauptsächlich wirklich, die da einen Megamarkt aufgemacht haben. Und wir stellen immer so Celonis oder oft Celonis in den Fokuspunkt und so ins Licht. Muss man auch mal mit Personio machen, was die von einer riesen Firma entwickelt haben.
Trotzdem hat sie sich beschwert. Also ich glaube, die ist nicht deine Meinung, Daniel. Und das ist halt deswegen, weil mit einem Tool hast du noch nicht die internen Prozesse verbessert.
Und ich meine aber, viele mit der Einführung von Personio haben ihre Prozesse angepasst und verbessert, so rum. Also ich habe schon oft das gehört.
Viele haben viele haben Prozesse eingeführt mit Personio und ignoriert, dass man auch die wirklich einführen soll.
Viele haben auch geglaubt, ich kaufe Personio und HR macht dann alles besser.
Richtig. Das war eigentlich, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich ihre Kritik, dass man eigentlich jetzt ein Tool bekommen hat. So, jetzt hast du Personio, jeder sagt, das ist gut, so, perfekt, jetzt muss man nichts mehr machen. HR funktioniert. Und so funktioniert das leider nicht. Weil jede Firma doch halt etwas hat, du musst dann doch die Prozesse einführen, du musst doch mit den Leuten arbeiten und so weiter. Und es war sehr, sehr interessant. Und rein theoretisch ist HR ein Supportprozess, ne? Und deswegen glaube ich, dass es halt einfach manchmal vergessen wird.
Mhm.
Das ist meine einzige Einschätzung dazu. Christoph, was ist dein
Erfahrung? So, ja, ich mache sehr viel für HR. Am Ende sage ich, HR sorgt nicht für direkten Umsatz. Deswegen haben die keinen Prozess, der leben oder wo die Manager dann glauben, okay, wenn ich da was verbessere, dann sieht man das sofort. Was richtig traurig ist. Und wenn man sich einmal HR anschaut, das sind die, die halt noch am meisten Copy-Paste-Arbeit und ausdrucken und solche Dinge machen.
Excel-Schieberei, welche Rechner haben wir gekauft, wo sind die Mitarbeiter, wann haben die Weiterbildung gehabt und so weiter. Das ist echt unglaublich.
Was hinzukommt, und in Wirklichkeit wäre HR richtig spannend, speziell bei uns in Deutschland, weil bei uns in Deutschland muss ja da zum Beispiel der Arbeitsvertrag noch ausgedruckt werden und händisch unterschrieben.
Ich habe da ein richtig geiles Beispiel. Also wenn ihr einmal dafür offen seid, ein super cooles Beispiel.
Deswegen ist es so spannend, mit HR was zu machen, weil die tatsächlich ein bisschen trickier Prozesse haben, weil die gewisse Dinge noch ausdrucken müssen oder weil sie da noch eine Genehmigung brauchen. Wird noch viel spannender, wenn dann zum Beispiel ein Betriebsrat dabei ist, der auch alles unterschreiben muss. Solche Dinge. HR ist in Wirklichkeit ein richtig spannendes Umfeld. Vor allem, weil die auch wirklich mit Menschen direkt zu tun haben. Das heißt, das ist jetzt nicht jetzt ganz übertrieben gesprochen, es ist jetzt nicht einfach nur, dass ich mir irgendwie eine Produktionslinie anschaue und die verbessern muss oder dass ich mich mit Softwareentwicklern zusammensetzen muss und überlegen muss, okay, wie bekommt sie am besten die User Stories, solche Dinge, sondern HR ist halt noch so richtig, ich liebe es, in HR Dinge zu machen.
Ja, also ich bin voll bei dir und vor allem, da kommen halt noch neue Sachen, Daniel, wie du kannst langsam in Europa überall arbeiten. So. Und wir hatten jetzt auch Firmen, die...
Das wird EU zurückgerollt.
Das wird nicht zurückgerollt. Wir haben Firmen, die einfach EU-weit Leute einstellen und denen ist egal, ob die jetzt in Polen oder Spanien oder wo auch immer sitzen. Das ist aber jetzt nicht so einfach, was die HR angeht, weil du musst ja trotzdem halt irgendwie die Prozesse einhalten. Du hast trotzdem ein bisschen anderes Onboarding und so weiter. Und... also eigentlich eine ultra spannende Thema, aber am Ende ist das genauso, wie der Christoph sagt, es wird manchmal vergessen, weil das einfach die Leute sind, die kein Geld bringen. So. Also knallhart. Also bei uns, also meine, sagen wir, ich habe es gehört, dass eine Firma mal gesagt hat, da sind die Leute, die einfach kein Cash bringen. Und das finde ich unfair. Also für mich, in meine jegliche Arbeitsleben, waren das die wichtigste Person.
Und wo man es richtig gut sieht, wenn man sich vor allem Startups anschaut, welche Abteilung oder welcher Bereich wird gefühlt immer als allerletztes erst so richtig aufgebaut? Meistens HR. Ich kann mich erinnern, wie ich bei Navis gearbeitet habe. Wie ich begonnen habe, ich war ungefähr, so Daumen mal Pi, der 100. Mitarbeiter. Da hat es bei HR eine Person gegeben und eine Person hat mit mir begonnen. Für HR. Das hat aber
sportlich.
Also, und das ist so, weil man sich so denkt, okay, warum muss ich HR aufbauen? Die sollen mir einfach Mitarbeiter bringen und passt schon. Ich muss ein Produkt entwickeln oder da, das bringt mir Geld, solche Dinge. Oder Sales bringt mir Geld. Sales wird immer sofort richtig böse aufgebaut.
Jetzt wird irgendein Dude um die Ecke kommen und sagen, das machen alles in Zukunft AI-Agents. Da gibt es bestimmt HR-AI-Agents.
Ja, das glaube ich. Das glaub Mann,
das
ich
war ein
nicht,
Joke.
Weil, wie der Christoph sagt, du arbeitest mit Menschen.
Das war einfach ein
und die Joke. Die Menschen haben Emotionen, die HR-Leute haben Emotionen.
Die sind immer ganz besonders gewesen, die Emotionen. Spaß. Ey, aber ein kurzes
du
Thema.
Du bist heute sehr komisch drauf.
Nein, gar nicht. Weil ihr das gerade so weggebügelt habt. Was würdet ihr machen? Ich habe das jetzt schon in den letzten 3 Wochen von fast 4, 5, 6 Freunden gehört. Bei Firmen angefangen, die irgendwo in Europa verteilt sind. Teilweise auch einfach innerhalb von Deutschland. Die Firma sitzt ganz im Norden oder ganz im Süden und quasi die Person ist genau auf der anderen Seite oder weit weg. Wurde in der Corona-Zeit eingestellt. Wie würdet ihr den HR-Prozess machen? Weil doch immer mehr große Firmen jetzt ihre Policy wieder ändern, dass man teilweise 40%, 50%, 60% Pflichtanwesenheit im Büro hat, dass aber der Person einfach nicht möglich ist, weil sie 300 Kilometer weit entfernt sitzt und man kein Mensch fährt 300 Kilometer ins Büro und wieder 300 Kilometer zurück. Und dann werden, also ungelogen, fast 300.000 Euro Abfindung angeboten zu gehen.
Ja, ich sag dir ganz klar, es gibt immer Disruption. Das passiert in Corona-Zeit und manche große Firmen versuchen gegen Strom zu schwimmen, die werden nicht die guten Leute zu sich holen können.
Also ihr würdet quasi gehen?
Ich sage nicht, dass ich gehen würde, weil ich einfach von anderer Generation bin, aber du wirst nicht die guten Talente bekommen. Du wirst das nicht schaffen. So. Die jungen Leute, die jetzt da sind, die remote arbeiten wollen, die vielleicht in Vacation sein wollen. Und ich meine, wir müssen endlich mal Augen aufmachen. Innerhalb von Europa ist das doch normal. Und das ist nicht nur hier so, das ist auch in den USA so. Wir reden hier darüber, wenn ich aber Office in München habe, dann muss der hier kommen. In den USA sind die Leute auch verteilt durch gesamte Staaten und so weiter. Das ist, wir müssen wirklich anfangen zu akzeptieren, dass wir einfach auch remote arbeiten können. Nicht in allen. Also das ist ja das Schlimme. Wir sind wirklich in einem Bereich, die von Leuten, die remote arbeiten können. So ein Arzt kann jetzt nicht sagen, er bleibt jetzt zu Hause oder geht einfach in Vacation. Und genauso wenig ist das einfach in Altenheimen und so weiter. Also du kannst einfach nicht einen Roboter schicken und sagen, heute werde ich dich einfach remote betreuen. Aber in unserer Welt, wenn wer nicht kapiert, dass damit er die besten Talente hat und so weiter, muss der halt auch schauen, dass es das wird sich nicht ändern. Also ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die auch in den USA remote arbeiten. Dann werden die irgendwo anders arbeiten. Das ist... Du wirst auf keinen Fall die Talente bekommen.
Also Daniel, was war jetzt deine Frage? Was wir allgemein davon halten oder wie ja, wir reagieren
alle Leute
würden,
rausschmeißen.
Wie wir reagieren würden, wenn uns das anboten wird?
Beide Seiten. Einmal den HR-Prozess. Was würdest du mit dem HR-Prozess machen? Würdest du es wirklich wieder zurückrollen? Und auf der anderen Seite, wie würdest du als Angestellter reagieren? Abfindung mitnehmen und sagen, ciao.
Also
obwohl jetzt gerade die Marktlage halt super schwierig ist und man nicht immer sofort einen neuen Job findet.
Also als Angestellter würde ich je nachdem reagieren, wie viel ich Jahresgehalt habe. Weil jetzt blöd gesprochen, wenn ich, wobei 300.000 ist schon, wenn ich
300.000 kannst du schon mitnehmen.
Wenn ich 1,2 Millionen Jahresgehalt habe, dann würde ich 300.000 nicht mitnehmen.
Also genau, wenn das nur 3 Monate Gehalt von Christoph sind, dann lohnt sich das für ihn nicht. So.
Aber abgesehen davon, das ist tatsächlich, glaube ich, ein richtig mehrschichtiges Thema. Für mich, ich würde mal schauen, was in meinem Arbeitsvertrag steht. Weil wenn da drin steht, dass ich, wenn auch als Arbeitsort mein Zuhause drin steht, dann kann die Firma machen, was sie will. Und wahrscheinlich haben sie
deswegen... Sie können dich versuchen zu zwingen, im Arbeitsvertrag zu ändern. Das tun die aktuell.
Ja, genau. Aber also wenn das Deutsche, ich meine, ich weiß nicht, wie es in den anderen EU-Ländern ausschaut, aber wenn das Deutsche Arbeitsrecht zählt, ja, dann können sie so viel zwingen, wie sie wollen. Und ich glaube, deswegen haben sie auch 300.000 in dem Fall anboten, weil ich gehe davon aus, dass das tatsächlich ein, weiß nicht, 2 Jahresgehälter sind, 3 Jahresgehälter. Das ist ja richtig brutal viel. Und dann würde ich es wahrscheinlich nehmen, weil im Umkehrschluss, ich habe dann 3 Jahre Zeit, um einen neuen Job zu finden. Ich kann irgendwie meinen Side-Hustle aufbauen. Ist ja endgeil. So, Aber wie ich allgemein dazu stehe, es kommt tatsächlich, also ich im Prozess würde halt das machen, ich würde mich nach der Firmenstrategie, Firmenkultur richten. Wenn die Firmenkultur schon immer so war, hey, wir schauen, dass wir zumindest 2 bis 3 Mal in der Woche im Office sind, dann ist es so. Wenn die Firmenkultur sagt, auch wenn wir jemanden aus, weiß nicht, aus Hamburg heiern und aber unser Büro in München ist und der muss halt einmal in der Woche kommen, ja, dann frage ich mich, was sich der in Hamburg gedacht hat dabei, ganz ehrlich. Weil die, außer, also die Firmen müssen es halt nur von Anfang an offen und ehrlich kommunizieren. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin auch ein Typ, der sagt, ja, lass Homeoffice machen, weil was man, und da gibt es ja Studien tatsächlich dazu, was man festgestellt hat, wenn man den Leuten die Entscheidung freilässt, die meisten kommen mindestens einmal in die Woche ins Büro, weil sie dieses soziale, weil wir Menschen halt trotzdem soziale Wesen sind und weil du irgendwann eingehst, wenn du nur zu Hause bist, ohne Kontakt in die Arbeitswelt. Das heißt, die meisten kommen ja eh von sich aus. Ich persönlich, aber das ist was rein Subjektives. Ich finde es ein bisschen brutal, wenn die Firma das tatsächlich anordnen muss oder unbedingt befehlen will. Aber prinzipiell kommt es tatsächlich auf die Firmenkultur an. Und ich kenne, was ich auch ehrlich dazu sagen muss, ich kenne die wenigsten, die tatsächlich jetzt noch sagen, 5 Tage die Woche ins Büro. Ich kenne einige, die sagen, ja, 2 bis 3 Mal. Und die sagen aber dazu, es ist halt bei uns schon immer so und niemand hat was dagegen. Dann sage ich, ja, okay, dann ist das die Firmenkultur. Und wenn das für mich als Mitarbeiter nicht passt, ja, dann unterschreibe ich halt nicht bei einem Unternehmen. Wenn ich sage, okay, es passt mir nicht, aber ich finde sonst keinen Job, ja, dann muss ich für mich entscheiden, was ist mir wichtiger, dass ich 5 Tage in der Woche zu Hause sitze oder dass ich halt einen Job habe, ein regelmäßiges Einkommen und dafür 2, 3 Mal in der Woche ins Büro komme. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, und du hast
Ja, voll,
aktuell,
finde ich gut.
Daniel, und du hast aktuell einfach diesen Zustand, dass die Marktsituation schwer ist. So sehen wir alle. Aber das wird sich wieder verändern. Und die Firmen, die ihre Mitarbeiter verarschen und nicht auf die Mitarbeiterzufriedenheit setzen, wie auch immer die Mitarbeiterzufriedenheit aussieht, werden danach leiden. So, weil was du damit schaffst, ist, du schaffst Leute, die jetzt schon unzufrieden sind. Ich kenne so viele Leute in meiner Umgebung, die unterschiedliche Sachen jetzt gerade mitbekommen, keine Ahnung, keine Weiterbildung, keine was auch immer, wir müssen öfter kommen und so weiter. Das sind die Leute, die sich dann wirklich sagen, okay, jetzt habe ich einfach nicht so eine gute Möglichkeit, weil die Marktsituation schwieriger ist. Diese Leute machen ganz genau 0,0 Sekunden mehr für diese Firma. In der Zeit, wo die für
Einmal
die
das,
Firma
ja.
arbeiten, sind die ganze Zeit pisst auf die Firma. Und wenn sich eine Möglichkeit bietet, wegzugehen, dann würden die weggehen. Was wirst du mit so einem Workforce machen? Und für die andere, ganz ehrlich, wer nimmt sich einfach 300.000? Ich habe so viele Firmen schon gesehen in meinem Arbeitsleben. Die besten Leute gehen dann raus. Die besten Leute gehen dann raus. Die machen ein Jahr Sabbatical und werden später, ein Jahr später von der gleichen Firma nochmal eingestellt, mit bitte kommen Sie wieder zurück, weil unsere Prozesse funktionieren nicht, unsere Projekte gehen Bach runter und so weiter. Weil wenn die halt 10, 20, 30 von den besten Leuten von den Abteilungen immer weggehen, ist das manchmal schwierig. So. Und das ist das, was passiert. Und weißt du, ich unterstütze das. Die sollen das machen, ist doch okay. Also am Ende glaube ich, nur das Einzige, was deine Firma weiterbringt, ist Mitarbeiterzufriedenheit, das aktuell komplett vergessen wird. Komplett. Und dann wirst du sehen, wie sich das entwickelt. Ich persönlich habe kein Problem, ins Büro zu kommen. Ich verstehe aber auch Leute und ich habe mit einigen davon gearbeitet. Und einer hat mir letzte Mal gesagt, Matusch, ich kann einfach nicht mehr in einem Großraumbüro arbeiten. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich war jetzt 3 Jahre zu Hause. Ich komme da rein, wir machen einen Workshop, das ist super. Ich kann mit den Kollegen reden und so weiter. Wir machen Teams, ist viel besser, als wenn ich neben ihm sitze. Weißt du, er sagt, ich sitze in Teams, ich sehe, was er sagt. Wir können beide auf dem gleichen Bildschirm arbeiten. Ich fühle mich einfach absolut unwohl, wenn ich neben ihm sitze auf Stuhl und wir machen genau das Gleiche. Weißt du? Also da ist die Qualität einfach nicht da. Und er sagt, ich kann auch fokussiert einfach arbeiten. So. Und deswegen glaube ich persönlich, es ist ein Hybrid. Ich glaube, dass die Firmen leider viel mehr investieren müssen, damit die Mitarbeiter in Office kommen, mit Benefits, was auch immer, damit die zufrieden sind. Und die sind einfach, also wie viele Beispiele kennen wir von Leuten, die 1,5 Stunden eine Reise hatten, also 3 Stunden irgendwo unterwegs waren. Ich meine, Christoph, bei dir ist das doch auch nicht anders. Du von dir nach München ist 1 Stunde, oder?
Na, Christoph macht halben fast einen Triathlon, bis er in München ist. Also er fährt mit dem Fahrrad durch den Regen, dann fährt er Zug.
Es ist 1 Stunde, wenn ich nicht zu den Verkehrszeiten mit dem Auto fahre und im Norden in München gleich irgendwo hinfahre.
Crazy.
Ja, also von
aber
der
ich
Seite.
Muss sagen, ich würde definitiv, also ich finde es auch cool, was wir für eine Diskussion gerade dazu hatten und ich glaube, hoffentlich können sich viele Leute hier was davon mitnehmen, weil ich hatte das Gefühl, dass sich teilweise Arbeitgeber und Arbeitnehmer der sehr alleine fühlen, also beide Sichten sehr alleine fühlen und manchmal auch die Sichten vielleicht sich dadurch ein bisschen zu sehr verhärtet haben, dass man da aus der Sache eventuell was mitnehmen kann. Und ja, ich unterstütze eure Meinungen oder Ansichten zu 100%, das passt voll.
Ich muss halt in der nächsten Zeit mit ein paar meinen Ex-Kollegen reden, die jetzt halt in Führungspositionen sind. Die waren am Anfang von Corona sehr skeptisch, sagen wir so, sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das funktioniert. Mich würde interessieren, ob sich deren Meinung geändert hat, weißt du? Und was ich halt so krass fand, ich glaube, letztes Jahr habe ich mit einer Führungskraft gesprochen, die ich auch kenne, und der hat einen Spruch gesagt, oh, jetzt ist endlich mal der Markt schlecht, jetzt kann man die Mitarbeiter, jetzt werden die Mitarbeiter endlich mal nicht mehr fordern, dass die mehr Geld bekommen. Und du sagst, puh, das ist eine harte Aussage. Also es erinnert mich quasi auf die Zeiten von vor 20, 30 Jahren. Ich meine, wo du, wenn jemand gesagt hat, du musst jetzt am Wochenende durcharbeiten, dann musstest du durcharbeiten, weißt du? Und mir persönlich macht wirklich kein Problem. Also ich habe immer viel gearbeitet. Das ist eher eine Krankheit von mir, weißt du? Aber die Menschen, die jetzt quasi auf Arbeitsmarkt kommen, die sehen einfach nicht die Notwendigkeit so. Jetzt können wir uns beschweren, die Generation
das
ist schlecht
ich, oder?
Und so weiter. Ich glaube nicht.
Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt Leute, die sind arg motiviert und es gibt Leute, die sagen, okay, mir sind einfach andere Prioritäten wichtig. Es gibt das Einzige, was quasi weniger geworden ist, sind die, die strikt nach Anweisung Kopf aus und einfach nur noch durchballern. Sondern es ist mehr wirklich individuelle Motivation in der ganzen Sache. Also das ist
ja, also ich sage aber ich
sau motivierte Leute.
Ich bin aber wirklich überzeugt davon, dass auch die neue Generation einfach besser wird als wir. Ich bin wirklich persönlich davon überzeugt, dass jede Generation einfach ihre Stärke hat. Und ich glaube nicht, dass ich der gute Beispiel bin. Ich habe das auch immer gesagt. Also eine von meinen ersten Chefs hat immer gefragt, warum arbeiten deine Leute nicht so wie du? Und sage, weil die nicht so blöd sind wie ich. So.
Ja.
Das ist, glaube ich.
Work hard and work smart.
Ja, genau. Und deswegen, Leute, wenn ich jemanden sehe, der halt aus Portugal arbeiten kann und der bringt seine Leistung, dann sage ich, das ist doch super. Also klar, also wir leben aber in eine andere Bubble, das muss man wirklich sagen. Also ein Bauarbeiter, der irgendwo halt einfach wirklich arbeiten muss, kann leider halt nicht remote arbeiten. Das und
es kommt bald. Mittlerweile können die Baumaschinen auch von extern bedient werden.
Das kommt mit den Augmented Reality und
stell dir mal vor, wie geil die Zeit ist. Du sitzt mit einer VR-AR-Brille in Portugal am Strand, hast einen Controller in der Hand und fährst irgendwo mitten in Süddeutschland einen Bagger auf der Autobahn.
Aber es ist aktuell auch die Theorie, dass es der nächste Entwicklung ist von, sagen wir so, von diesen Maintenance, ne? Also wo Leute jetzt noch zu Maschinen anfliegen, dass du vielleicht später einfach die ganze Daten hast, ne? Gerade in Manufacturing und in Teil, dann hast du deine 3D-Brille und du kannst vor Ort helfen zu reparieren. Oder im idealsten Fall hast du sogar noch einen Roboter, der du wirklich dann halt bedienen kannst, weil du weißt, was du halt machen sollst. Und du musst vielleicht nicht nach, keine Ahnung, wo Brasilien anfliegen und sowas, weil es gibt nur 10 Experten weltweit, die diese Maschine reparieren können. Also es öffnet wieder neue Möglichkeiten. Ja, also wie gesagt, wir leben in einer ganz, ganz, ganz besonderen Welt, wir ITler alle, das komplett unfair ist gegenüber anderen Arbeitsleben. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass wir, also ich meine, wir sparen, wir machen alles auch grüner, wenn wir so viel nicht fahren. Also wenn der Christoph von zu Hause aus arbeitet, dann fährt er nicht Auto und so weiter. Also ich finde es gut.
Ist es denn overrated, underrated? Weil wir schon relativ weit in der Zeit sind.
Ja, overrated ist definitiv halt die Führungskräfte, die auf jegliche Zwang versuchen, die Mitarbeiter in Büro zu holen, weil damit riskieren die. Und ich bin immer auf Seite von Mitarbeitern, dass die einfach unzufrieden sind. Und mit unzufriedenen Team zu arbeiten, ist schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Auch für Leute, die motiviert sind. Wenn du irgendwo kommst, wo einfach unzufriedene Leute sind, das ist schwierig. Und wenn du einfach Leute hast, die halt Bock haben, die etwas machen wollen, so, weißt du, du musst einfach einen Weg finden, das für beide funktioniert. Und diesen Zwang, für ITler in Büro zu kommen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Definitiv overrated.
Heißt du irgendwas underrated?
Communities. Ja. Also gestern war das wirklich cool. Jeder hat gesagt, Communities. Leute, vernetzt euch, seid offener, macht nicht irgendwie immer nur etwas für euch. Redet miteinander, vernetzt euch. Das war auch gestern wieder cool. Auch von allen Seiten haben wir bekommen, das ist cool, dass man sowas macht. Das, ja, einfach Communities.
Christoph.
Underrated, Verbesserungen in HR-Prozessen. Overrated, neue Tools kaufen, um HR-Prozesse zu verbessern.
Ja, spricht der HR-Liebhaber. Passt. Ich würde sagen, vielleicht noch manchmal ein bisschen underrated. Also so cool auch Communities sind. Mal, wenn jeder so eine eigene kleine Bubble aufmacht, bringt das jetzt auch nicht so viel. Und das dann Community nennt. Lass manchmal ein bisschen Community, ein bisschen offener denken und Sachen zusammen machen und nicht so mein Königreich, meine Insel, wie auch immer, dass es alles so klein und zerklüftet ist. Das wäre noch manchmal ganz cool. Sonst, Leute, schaut einfach, wir haben mal gestartet und unsere Diskussion heute mit Soll-Prozessen, mit Ist-Prozessen. Träumt nicht immer von der Vision und dreht euch 3 Jahre im Kreis, weil dann kommen teilweise Lastenhefte raus, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Oder dann kommen vielleicht Sachen raus, die...
Das ist ja jemand von deinen persönlichen Erfahrungen.
dann entwickelt man an der Realität vorbei. Deswegen nehmt die Leute mit, nehmt den vielleicht auch manchmal den Iststand mit, nehmt die Erfahrung der Leute mit, dann macht alles viel mehr Spaß. Ja, denkt Communities groß. Unser nächstes, ich komme gleich zur Werbung, nächstes Meetup in Berlin steht bald an. Alles rund um Prozesse und auch Pharma. Trotzdem kommt einfach vorbei, wenn ihr nicht so viel mit Pharma zu tun habt. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt, der Podcast kommt am Donnerstag raus. Ich hoffe, ich sehe ein paar bekannte Gesichter auf der Workflow Analytica in Berlin. Ich habe noch, wieder Community, durch Community ein Ticket ergattert. Vielen lieben Dank an die Community. Und dann hört in unsere letzten Episoden rein. In den nächsten Wochen kommen ganz paar coole Episoden, die auf euch warten. Also seid da gespannt. Und dann letzte Worte, Matusch, Christoph.
Vielen Dank an alle, die am Meetup waren. Also war richtig, richtig genial. Ich wiederhole mich, aber hat super Spaß gemacht. Christoph und Daniel, danke, dass ihr da seid. Ich bekomme so viel positiven Feedback zu unserem Podcast, dass wir das gut machen und alles. Also die Leute, also ich habe gestern mindestens 3, 4 gehabt, die sich bedankt haben, die sagen, das ist cool, was ihr da macht. Ich glaube, wir machen
auch etwas. Lohnt sich die Arbeit.
Ja, definitiv. Also ich meine, sorry, dass ich das jetzt teile, aber jemand hat gefragt, wie schaffst du das, die Podcasts zu machen? Ich sage, ihr müsst einfach jemand anderen diese Frage stellen. Ich bin wirklich ein Mensch, ich komme und ich rede eine Stunde, das kann ich jederzeit. Ich bin nicht der, der schneidet, ich bin nicht der, der etwas macht. Ich muss zu Daniel kommen, in diesem Fall, und zu Alvine in Einfachkeit. Ich bin der, der, ich würde behaupten, ich arbeite überhaupt nicht in diesem Podcast. Aber deswegen wirklich, wir bekommen sehr viel positiven Feedback, danke dafür. Christoph. Cool.
Hast du noch was zu sagen?
Tschüss, Baba.
Oder sagst du einfach, schöne Woche. Dann, liebe Zuhörende, ihr wisst, Donnerstag ist unser Prozessphilosophentag. Schaltet ein. Oder vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Woche. Habt einen schönen Arbeitstag, einen schönen Abend und ciao, ciao.
Tschüss.